Dankeschön. Ja, wir sind mitten in einer Predigtreihe zu verschiedenen Themen, die unser Gemeindeleben betreffen. Ihr wisst, dass es dieses wunderschöne Heft gibt. Ich habe gesehen, ein paar sind auch noch da. Wir haben schon über wichtige Themen gesprochen, über Konflikte, wie man sie löst, wie daraus etwas Gutes werden kann, über die geniale Gabe der praktischen Hilfe. Wir haben über das Geld gesprochen und über das Spenden. Wir haben letzte Woche, hat Michael hier über wichtige Events gesprochen. Was macht Gemeinde aus? Warum ist das gut und wichtig, dass wir uns jeden Sonntag alle hier treffen? Und heute gibt es ein weiteres Thema, nötige Loyalität. Und ich will vorweg sagen, wir kommen jetzt vom Tisch des Herrn, wir kommen vom Abendmahl, wir haben den ganzen Segen Gottes aufgenommen, daran gedacht, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, das Brot gegessen, aus dem Kelch getrunken. Das ist der volle Segen Gottes. Und ich hoffe, dass wir entdecken, dass sich auch in dem, was wir jetzt hier besprechen, dieser Segen Gottes verwirklichen wird, wenn wir jetzt darüber reden wollen, wie funktioniert eigentlich Gemeinde und was hat das auch mit dem Thema Leitung zu tun und damit, dass wir gegenüber dieser Leitung loyal sein können. Ja, es gibt natürlich immer aktuelle Beispiele, über Leitung und Führung nachzudenken, sich klarzumachen, wie kompliziert diese Themen sind. Wir waren ja alle doch ein klein wenig enttäuscht, denn jetzt haben wir ja nicht mehr so eine gute Identifikation mit dieser Weltmeisterschaft. Manche sagen auch, es ist gut, endlich können wir mal eine WM ab dem Achtelfinale objektiv betrachten, uns auf das Spiel konzentrieren. Ich habe das gestern auch schon gemerkt, waren ja gestern zwei wunderschöne Fußballspiele und man ist dann mehr in so einer neutralen Rolle. Trotzdem natürlich ein Riesendebakel und sofort stellt sich die Frage nach der Leitung. Was ist denn da schiefgelaufen? Joachim Löw denkt ja noch darüber nach, ob er vielleicht zurücktritt oder auch nicht. Und ich habe dazu auch schon die unterschiedlichsten Meinungen gehört. Ihr habt sicher auch alle eine. Ist ganz interessant, wenn man Joachim Löw, wenn man das jetzt eingibt bei Google und nach Bildern sucht, kriegt man im Moment nur solche Bilder. Also du musst relativ weit runterscrollen, um irgendwelche Fotos zu finden, wo der mal lächelt. Bei der Bundeskanzlerin habe ich jetzt festgestellt, ist es schon wieder ein klein wenig anders. Da war das vor ein paar Tagen auch noch so, nur so Mundwinkel nach unten Bilder, weil das mit der Loyalität, mit der nötigen Loyalität ja in der Regierung im Moment etwas schwierig war. Jetzt gerade geht es irgendwie scheinbar schon wieder aufwärts und man findet also auch wieder viele lächelnde Bilder von ihr. Manche fügen das auch zusammen. Wir als Menschen bringen ja immer Dinge miteinander in Verbindung, die gar nichts miteinander zu tun haben. Wenn die Fußballmannschaft, wenn meine Fußballmannschaft gewonnen hat, habe ich auch einen guten Tag, bin ich auch irgendwie erfolgreich. Das ist jetzt die Transportation auf die politische Ebene. Da hat es auch in der Tat ernsthafte Kommentatoren gegeben, die gemeint haben, ja, also man sieht jetzt an Löw, wie in welcher Misere Deutschland steckt und so weiter. Also das finde ich ziemlich spektakulär. Aber es zeigt, dass wenn es um Leitung geht und um Führung, geht es nie nur um rationale Themen. Und das kennt ihr alle aus eurem eigenen Leben. Es geht immer auch um was anderes. Es schwingt noch was anderes mit. Irgendwas, was mit Gefühlen zu tun hat, auch mit Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast. Und wenn du hier in der Gemeinde bist, du bist ja in der Regel nicht blanko hier. Du hast ja schon Erfahrungen gemacht in deinem Leben mit Vorgesetzten, mit Eltern. Das fängt schon mit der Tante im Kindergarten an, die immer so streng vielleicht war. Positive oder negative Erfahrungen aus deinem Berufsleben mit Chefs, die auch so oder so sein können. Und das alles schwingt mit, wenn du dich hier in der Gemeinde bewegst und feststellst, hoppla, hier gibt es auch Leiter. Hier gibt es Älteste, hier gibt es einen Leitungskreis. Was machen die denn? Warum haben die denn zu sagen? Was fällt denen denn ein? Welche Motive haben die eigentlich? Warum hat der mich nicht begrüßt? Ihr kennt das ja alles. Das sind alles Themen, die so mitschwingen. Und da bringst du deine persönliche Geschichte mit. Und es ist gut, das im Hinterkopf zu behalten. Und ich will vorweg sagen, es ist auch gut, insbesondere dann, wenn du merkst, das ist eine schwierige Geschichte. Ich habe da schwierige Erfahrungen gemacht. Und es gibt schreckliche Erfahrungen, auch in Gemeinden. Es gibt in Gemeinden auch Leiter, die es nicht gut gemeint haben. Es gibt das Phänomen geistlichen Missbrauchs, Machtmissbrauchs. Vielleicht hast du so eine Geschichte, die du mit in diese Gemeinde hineinbringst. Lass das nicht einfach stehen. Diese ganze Predigt, alles, was ich dir jetzt hier sage, wird nicht helfen, solange du nicht dich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hast und einen Weg gefunden hast, das nochmal durchzusprechen, mit einer Schwester, mit einem Bruder drüber zu beten, die Gefühle zuzulassen, Vergebung auszusprechen, wo das nötig ist, vielleicht auch noch Dinge zu klären, wo das notwendig ist. Auch das ist wichtig, nicht alles darf man einfach so stehen lassen. Mach dich auf den Weg, diese Geschichte zu bearbeiten. Sonst wird dir vieles, was du hier hörst und erlebst, nichts nützen, weil dich das bewusst oder unbewusst immer wieder einholen kann. Ich finde es spannend, wenn wir jetzt über dieses Thema Leitung nachdenken, mal damit zu starten, dass wir uns eine kleine Geschichte aus dem Buch Apostelgeschichte im Neuen Testament anschauen, wo so in der ersten Gemeinde, wo noch alles ideal war, wo alle sich noch total lieb gehabt haben, wo der Geist Gottes ungehindert wirkte, zum ersten Mal dieses Thema Leitung so aufgekommen ist. Und ihr wisst, es war alles gut. Und dann merken wir, je länger die Apostelgeschichte weitergeht, die ersten Probleme treten auf. Das erste Problem ist in Apostelgeschichte 5 das Thema Geld. Hatten wir vor 2 oder 3 Wochen, greifen wir jetzt nicht wieder auf, aber da merkt die Urgemeinde schon, wie schwierig dieses Thema ist. Und dann geht es in Apostelgeschichte 6 um ein anderes Problem. Das sind nur ein paar Verse, die wollen wir einfach mal zusammen lesen. Und diese Geschichte soll so ein bisschen am Anfang stehen. Wir kommen dann immer wieder darauf zurück. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Spannungen zwischen den einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren und Griechisch sprachen. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb riefen die 12 Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach 7 Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkünden. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist, außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus von Antiochia. Diese 7 Männer wurden vor die Apostel gestellt, die für sie beteten und ihnen die Hände auflegten, um ihnen diese Aufgabe zu übertragen. Die Botschaft Gottes wuchs aber immer mehr. Die Botschaft Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündigt. Wir kommen auf viele Aspekte dieser Geschichte im Lauf dieser Predigt nochmal zurück. Ich will jetzt vor allen Dingen eins sagen, was man hier sieht. Gute Leitung setzt ganz viel positive geistliche Energie frei. Hier wird ein Konflikt, der da ist, auf eine geistliche, kluge Weise gelöst durch die Apostel. Und das Ergebnis steht im letzten Satz. Die Botschaft Gottes wurde immer mehr Menschen verkündigt. Es war ein Konflikt, bei dem sich eine Gruppe in der Gemeinde benachteiligt sah beim Essen. Wir können hier 2 Dinge lernen. Erstens, hinter vielen Konflikten stehen ganz einfache Reflexe. Also Essen, Trinken, Geld, welchen Platz habe ich in der Gemeinde, ist die Luft zu warm, zu kalt? Bis heute spalten sich Gemeinden anhand solcher Fragen. Also es sind immer so ganz basale Dinge. Ne? Da müssen wir immer mal so auf das gucken, was uns eigentlich bewegt. Das Zweite ist, hier wird schon deutlich, es geht scheinbar um ein organisatorisches Problem. Wer kriegt wann das Essen und wer kriegt genug? Dahinter stand aber viel, viel mehr. Ein Konflikt zwischen 2 Gruppen, die es in der Gemeinde gab. Zwischen 2 Traditionen. Griechisch geprägt und hebräisch geprägt. Und dieses Thema wird die Urgemeinde nicht mehr loslassen. Das ist nicht ein für alle Mal hier gelöst. Später kommen ja Menschen dazu, sind gar keine Juden, es sind Leute aus den Heiden, so Leute wie wir halt. Und da muss die Frage nochmal neu durchdekliniert werden. Da müssen die Apostel nochmal neu zusammenkommen. Hier werden Diakone eingesetzt, wie man ja gerne sagt. Und es sind alles Leute mit griechischem Hintergrund, alles hellenistische, alle sieben, das ist auffällig. Ne? Die Apostel waren alle, kamen ja alle aus Galiläa, waren alles Juden aus Israel. Und hier wird die Gemeindeleitung erweitert um Leute aus dieser anderen Gruppe, wie klug. Und später wird die Gemeinde, werden die Apostel lernen, auch noch einen Apostel aus dieser Richtung in ihre Reihen aufzunehmen, den Apostel Paulus. Und diese Balance muss in der Gemeinde immer wieder neu gefunden werden. Es geht nie nur ums Organisatorische, es geht nie nur um das, was, um was es scheinbar geht. Es steht immer noch was anderes dahinter und kluge Leitung kann das aufnehmen. Und das gelingt ihnen hier auf eine wunderbare Weise. Und tatsächlich, die Botschaft Gottes wurde immer mehr Menschen verkündigt. Ein neuer Schub entsteht. Wenn ihr das Kapitel 6 weiterlest, werdet ihr sehen, wie die Apostel ganz neu befähigt werden, das Wort Gottes zu verkündigen. Sie werden in Haft genommen und die Gefängnistüren gehen nachts einfach auf. Da braucht es kein Erdbeben, gar nichts. Da kommt einfach ein Engel, macht die Tür auf, am nächsten Tag stehen sie wieder da. Es ist eine geistliche Energie der Extraklasse da. Und dann kommt Apostelgeschichte 7 und dann siehst du, dass das, was aus den anderen wird, aus diesen Leuten, die sich jetzt da scheinbar nur ums Essen kümmern sollten, Stephanus verkündigt das Wort mit einer Vollmacht, die atemberaubend ist und er wird der erste christliche Märtyrer. Und bei seiner Steinigung steht ein Mann namens Saulus dabei, bei dem da irgendetwas passiert ist und zwei Kapitel später fragt ihn Jesus: Saul, warum verfolgst du mich? Und das ist das mächtige Werkzeug, das dazu geführt hat, dass wir alle hier sitzen, dass wir auch als Leute, die keine jüdischen Wurzeln haben, hineingenommen sind in diesen Segen, den Jesus gebracht hat. Das ist das Potenzial von geglückter und guter Leitung. Und deswegen können wir froh sein, dass wir hier in der Gemeinde Leitung haben, dass es Leute gibt, die sich das antun, die das machen, die erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und ich glaube, hier in der Gemeinde ist es ja auch eine Realität, dass wir diese Leitung anerkennen und schätzen. Jetzt möchte ich aber nochmal, damit wir hier auch seriös und gründlich das Thema von der Bibel angehen, mit euch die Frage beleuchten, wie hat sich Jesus das eigentlich vorgestellt? Wir kommen ja als Christen alle von Jesus her und wir haben von ihm zuerst gelernt und gehört und deswegen ist es immer gut, zuerst mal in die Evangelien reinzuschauen und zu hören, was hat Jesus denn eigentlich zu diesem Thema Leitung gesagt? Und das ist ganz, ganz bemerkenswert. Wir fangen an mit einem Vers oder zwei, drei Versen aus Lukas 22 und das ist super passend, weil das, was hier sich zutragt, genau da passierte, als Jesus das Abendmahl gerade eingesetzt hatte. Sie haben gerade Brot gebrochen, Wein getrunken, alles wunderbar, der Segen Gottes war da und jetzt haben die Jünger noch eine Frage, wer ist eigentlich unter uns der Größte? Also 12 Leute, Leitung aus 12 Leuten, schwierig. Ne? Da stellt sich schon die Frage, wer ist denn der Wichtigste? Und diese Frage haben die Jünger hier. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. In meiner älteren Übersetzung steht da, die ihnen Gewalt antun, lassen sich Wohltäter nennen. Bis heute ein verbreitetes Phänomen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt, der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Jesus hatte ja gerade seinen Jüngern an diesem Abendmahlstisch, als sie da lagen, die Füße gewaschen als der Diener. Und Jesus macht hier deutlich, was er unter Leitung versteht, dienende Leitung. Er selbst ist das Vorbild dafür. In der Gemeinde heißt Leitung dienende Leitung. In der Gemeinde steigst du nicht auf, wenn du Leitungsfunktionen übernimmst. Du darfst immer noch eine Stufe runtergehen und du kannst immer noch mehr das Potenzial entdecken, das darin liegt, so wie Jesus das vorgemacht hat, anderen Menschen zu dienen, sie zu befähigen, sie auszurüsten und sie zu stärken. Und das erklärt Jesus seinen Jüngern hier. Es gab andere Gelegenheiten, bei denen Jesus das nochmal mit anderen Worten gesagt hat. Damals, als Jesus auf diese Erde kam, fand er eine religiöse Welt vor, die in mancher Hinsicht recht erstarrt war. Und zu dieser Erstarrung gehörten auch sehr starre hierarchische Strukturen. Schriftgelehrte, Pharisäer, Priester, Hohepriester. Es war eine hierarchisch organisierte Welt. Und Jesus hat sich eine Truppe ausgesucht von 12 Leuten, die da gar nicht reinpasste, weil sie alle von der alleruntersten Stufe kamen, von Leuten, die nach damaligen Maßstäben für Leitungspositionen schlicht und ergreifend nicht in Frage kamen. Und er hat ihnen gesagt, ich möchte euch zu Leitern machen. Ich möchte mit euch diese Gemeinde aufbauen, aber achtet auf Folgendes. Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Auch sollt ihr niemanden hier auf der Erde Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ganz ähnliche Gedanken, aber hier wird eins deutlich. Jesus möchte eine Gemeinschaft von Leuten zusammenrufen, die frei sind. Ihr sollt niemanden auf der Erde euren Vater nennen, in geistlicher Hinsicht. Jesus wünscht sich, Gott wünscht sich keine Enkelkinder, Gott wünscht sich Kinder, wünscht sich Söhne, die frei und unmittelbar vor ihm stehen. Und das ist die Gemeinde. Und dazu bist du eingeladen. Wenn du hier in die Gemeinde eingeladen wirst, in einen Raum, wo es anders zugeht, als es sonst in dieser Welt zugeht. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen machst an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, auch in Familien gibt es ja heute noch manchmal Mechanismen von Unterdrückung, von Ober und Unter, egal wer hat in deinem Leben. Jesus lädt Menschen ein in die Freiheit und das ist die Gemeinde. Und dazu möchte ich mich immer wieder einladen lassen. Und jeden Sonntag laden wir dazu ein, dass du sagst, ja, dazu möchte ich gehören. Ich möchte keiner Organisation beitreten, keinem neuen Club. Ich möchte mich nicht irgendwo einsortieren in einer Hierarchie. Ich möchte in eine Gemeinschaft kommen, die frei ist, wo Menschen sind, die unmittelbar mit Gott in Verbindung stehen. Und Jesus hat hier nichts Neues verkündigt. Wenn ihr das Alte Testament lest, stellt ihr fest, dass dieser Gedanke, dass Gott sich die Gemeinschaft von Menschen, die zu ihm gehören, so vorgestellt hat, immer da ist, als es darum geht, dass das Volk Israel einen König will. Da wird diese Auseinandersetzung bis auf die Spitze getrieben. Und Gott sagt, Leute, das habe ich mir für euch anders vorgestellt. Ihr sollt das nicht so erleben, wie das sonst üblich ist bei den Völkern um euch herum. Ihr sollt ein freies Volk von Leuten sein, die unmittelbar auf Gott gucken und vor Gott stehen. Und in diese Freiheit lädt Jesus uns ein. Und am schönsten sagt er das vielleicht bei einer anderen Gelegenheit. Ihr seht, die Frage hat die Jünger sehr beschäftigt. Hier kommt schon das dritte Mal diese Frage, wer ist der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Reich der Himmel. Im Markus-Evangelium wird die Geschichte auch erzählt. Und das Markus-Evangelium hat immer so kleine Details. Es ist ja das kürzeste Evangelium, aber es hat immer so kleine Details, die anderen nicht haben. Und da steht, Jesus nahm das Kind, stellte es in die Mitte und nahm es in den Arm. Er hat es umschlungen. Und das ist die Einladung, die Jesus hier seinen Jüngern sagt. Ich möchte dich so in die Mitte stellen. Ich möchte, dass du so als Kind zu Gott kommst und dass du erlebst, du stehst hier in der Mitte und da sind liebevolle Arme, die dich umschließen. Und dann wirst du die Freiheit haben, die ein Kind hat gegenüber seinem liebevollen Vater. Ein Kind sagt, wenn das Verhältnis stimmt, wenn diese liebevolle Beziehung da ist, erleben Eltern, dass Kinder ihren Eltern ja alles sagen. Dass sie um alles bitten, dass sie jede Frage stellen und dass sie frei sind. Und lasst uns als Eltern diese Freiheit fördern und begrüßen. Aber so möchte Jesus uns einladen in die Gemeinschaft. Und das ist die Gemeinde. Und wenn du hier sitzt und davon noch gar nichts weißt oder sagst, das ist mir jetzt in der Form noch nicht begegnet, dann ist heute vielleicht ein guter Sonntag, einzusteigen in diese Beziehung. Hier sind nachher Leute, die mit dir beten wollen. Und wir alle, die wir hier sitzen und manchmal auch in unserem Gemeindealltag mit allem, was da ansteht, auch ein bisschen gestresst sein können. Jesus lädt uns ein, so bei ihm das Kind zu sein, das die völlige Freiheit hat. Jetzt sagt ihr, okay, er redet die ganze Zeit von Freiheit. Eigentlich sollte er uns erklären, warum wir die Ältesten respektieren sollen und uns ihnen jederzeit unterordnen sollen. Wie passt das denn jetzt zusammen? Es gibt doch im Neuen Testament auch eben in der Tat Leitung. Davon wird doch nonstop gesprochen. Ja, das stimmt, aber ich möchte euch noch ein bisschen mehr zumuten und euch sagen, es wird viel weniger darüber gesprochen, als wir manchmal denken. Der Blickwinkel ist eigentlich in aller Regel ein völlig anderer. Wir haben ja diese Geschichte hier gelesen. Leitung, die 12 Apostel, die 7 Diakone. Ja, aber was passiert hier, als dieser Konflikt auftritt? Die 12 Apostel rufen die ganze Gemeinde zusammen. Dieser Konflikt, dieses Thema wird gelöst, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt. Und dann haben die Apostel diesen Vorschlag, aber die Auswahl dieser 7 Leute ist Aufgabe der Gemeinde. Liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach 7 Männern. Das wird der Gemeinde zugetraut, es selbst zu entscheiden. Ein total ungewöhnlicher Vorgang bis dahin. Sie müssen auch nicht mehr das loswerfen. Wenige Kapitel vorher, als ein Apostel nachgewählt werden musste, werden auch 2 Kandidaten ausgesucht und dann werfen sie das los. Aber das war, bevor der Heilige Geist an Pfingsten gekommen ist. Jetzt ist der Heilige Geist da und jetzt kann die Gemeinde das selber entscheiden. Und ihr habt auch gelesen auf der Folie, die dann danach kommt, dass es dann heißt, die Rede gefiel der ganzen Gemeinde gut. Alle waren damit einverstanden. Hier entsteht ein Prozess von Einigkeit in der Gemeinde. Auch vor kurzem so ein Meeting gehabt, waren nicht alle da, aber alle waren eingeladen und sehr viele waren da, wo wir über ein Thema gesprochen haben, das ja auch nachher nochmal in dieser Extraveranstaltung vorkommt und wo wir das so ein Stück auch erlebt haben, wie das funktionieren kann, wenn die ganze Gemeinde begleitet durch eine kluge Leitung zu Ergebnissen kommen kann. Und jetzt mache ich etwas nicht in der Ausführlichkeit, in der ich es eigentlich vorhatte, aber ein bisschen müssen wir das jetzt mal machen. Wenn ihr die Briefe des Neuen Testamentes lest, dann ist ja die ganze neutestamentliche Lehre da enthalten. Alles, was wichtig ist. Was ist Gnade? Was bedeutet das Kreuz? Wie verhältst du dich als Christ? Wie funktioniert die Gemeinde? An wen sind diese Briefe gerichtet? Diese Briefe sind nicht an die Gemeindeleitung gerichtet. Und ich wäre jetzt bereit, aber es ist ja sehr, sehr warm heute, ich wäre jetzt aber bereit und in der Lage, das mit euch an jedem einzelnen neutestamentlichen Brief durchzugehen. Du hast es schon akzeptiert, ne? Er glaubt es mir auch so. Das Schöne ist, ist ganz einfach, du nimmst immer den Anfang des Briefes und guckst, an wen der gerichtet ist. Und das lohnt sich auch deswegen, weil da ganz tolle Sätze drinstehen. Zum Beispiel Römerbrief, der erste Brief. Da ist die Adresse: allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen, die in Langenfeld sind. So sieht euch Gott. Die Geliebten Gottes, die berufenen Heiligen. Und hier geht es um so wichtige Lehrfragen. Die Ältesten, die Diakone, irgendwo so Kapitel 13 XY gibt es an die auch mal ein Wort. Es ist die Gemeinde, an die sich das richtet. 1. Korintherbrief. Der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, allen Geheiligten in Christo Jesu, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Orte, also auch in Langenfeld, den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als auch unseres Herrn. Es ist einfach genial. So sieht Gott die Gemeinde. Und wir reden so viel über Leitung. Wir reden so viel über guten Ältestendienst. Und das müssen wir auch tun. Aber die Frage ist manchmal, wo ist eigentlich die Gemeinde? Wo ist eigentlich die Gemeinde? Dass das hier funktioniert, beruht darauf, dass es eine Gemeinde gibt. Und an Pfingsten war es ja so, auf jedem Kopf saß die kleine Flamme. Und nur so kann das hier auch sonntags funktionieren in unseren Gottesdiensten. Vielleicht kommst du hier hin und denkst, okay, ich schaue mal, was die hier so abliefern. Ja, das ist ja ein Team, gucken wir mal, wie die sich vorbereitet haben. Schauen wir mal, was der Prediger so drauf hat, wie oft sich der Gottesdienstleiter verhaspelt, wie das Ganze so zueinander passt. Und du sitzt hier wie im Theater oder bei einer Performance, die du besuchst. Als Gast darfst du das. Aber wenn du hier dazugehörst, dann liegt es an dir, an der Flamme, die in dir ist, was hier passiert geistlich. Und ich bin so dankbar, dass wir davon viel erleben. Wo ist die Gemeinde? Also ich zeige euch mal hier die ganzen kleinen Düdelchen, die ich mir da reingemacht habe, damit ich diese Stellen schnell finde. Ihr geht es zu Hause durch. Ganz interessant ist, am Ende Richtung Offenbarung, da gibt es plötzlich 7 Briefe in der Offenbarung und die sind, das könnte man als Gegenargument werten, gerichtet immer an den Engel der Gemeinde, zum Beispiel der Engel der Gemeinde in Ephesus oder in Laodicea. Manche sagen, ja, das ist der Gemeindeleiter, der damit gemeint ist oder der Bischof oder was auch immer, an den ist das adressiert, der soll da mal für Ordnung sorgen in der Gemeinde. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, irgendwie ist hier an eine himmlische Repräsentanz der Gemeinde gedacht und ich finde den Gedanken total spannend, dass es einen Engel der Gemeinde Langenfeld, dieser Gemeinde gibt, der vor Gott steht. Das finde ich einen wirklich atemberaubenden Gedanken und es ist gut, dass Jesus selbst für uns vor Gott steht. Wenn du die Offenbarung liest, am Anfang, wo Johannes dann schreibt, wird auch klar, er schreibt den 7 Gemeinden in Asien, nicht den Gemeindeleitern, den Gemeinden selbst. Und deswegen ist es so spannend, sich zu überlegen, wo ist die Gemeinde, die hier geleitet werden soll. Und ich freue mich, dass davon viel bei uns lebt. Okay, wir haben noch ein paar Minuten und ich komme auf das versprochene Thema auch zu sprechen. Wie sieht es denn jetzt aus mit Gemeinde und Gemeindeleitung? Ein Vers oder 2 Verse aus dem Thessalonicher Brief, das sind auch die, die hier in diesem Heft vorkommen. Wenn ihr das Heft habt, da gibt es auch immer ein kleines Video für die, die nicht so gerne lesen. Ne? Dann gibt es ein Video, da gibt es eine nette junge Frau, die sagt euch das dann, was in dem Buch steht. Ne? Ist auch schön, auch wenn man es gemeinsam vielleicht im Hauskreis oder so arbeiten will, mit diesem Reihum vorlesen, ist ja auch nicht immer so schön, dann ist es vielleicht netter, man hat das auf dem Bildschirm. Also das gibt es dann auch mit dabei. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Amen dazu. Und ein großer Applaus mal für alle, die hier in der Gemeinde Verantwortung tragen. Nehmt es mal als kleine Übung zum Wachwerden. Sagt einfach mal Danke denen, die sich hier einsetzen. Ob das jetzt Ältestenkreis ist, Leitungskreis, welcher Arbeitszweig auch immer, ich bin beeindruckt von dem unermüdlichen Einsatz, mit denen Leute sich hier einsetzen, weil sie wissen, hier gibt es eine Verantwortung, die hat Gott mir übertragen. Wie werden diese Leute ausgesucht? Wenn ihr das Neue Testament lest, mein Fazit ist, es gibt da kein einheitliches Bild. Es gibt alles Mögliche. Mal ist von Ältesten die Rede, ziemlich oft, mal von Aufsehern, manche nennen das dann auch Bischöfe, mal ist von Diakonen die Rede, das heißt auch häufig ist das auch mit einer geistlichen Bedeutung verbunden. Manchmal gibt es diesen Gedanken des fünffachen Dienstes von eher kleinen, hausgruppenartigen Gemeinden und dann diesem fünffachen Dienst Apostel, Propheten, Lehrer und so weiter, die Gemeinde insgesamt leiten und führen. Ich sehe kein einheitliches Modell und ich glaube auch nicht, dass wir das so eng führen sollten, dass es immer nur einen Weg gehen kann, wie das funktioniert. Manchmal sehen wir im Neuen Testament, und das ist häufig der Fall, dass Leitung durch die Apostel eingesetzt wird. oder durch die unmittelbar von den Aposteln bevollmächtigten Timotheus und Titus. Die Ältesten werden sozusagen von oben eingesetzt in ihre Funktion. Es gibt auch den Gedanken der Selbstergänzung eines leitenden Kreises. In der Gemeinde in Antiochia sehen wir das, wie Paulus dazukommt, weil Barnabas ihn mit in diesen Kreis integriert. Und dann sind sie irgendwann zusammen. Der Heilige Geist spricht zu diesem Kreis, der die Gemeinde in Antiochia leitet. Und der Heilige Geist sagt, sondert mir jetzt Paulus und Barnabas aus. Und sie ziehen los und gründen wieder andere Gemeinden. Wenn man so in die Kirchengeschichte und auch auf die heutige Situation blickt, kann man vielleicht sagen, es gibt so zwei Extreme. Das eine Extrem ist der Gedanke der sogenannten apostolischen Sukzession. Also die Apostel haben damals Leute eingesetzt, hatten wieder Nachfolger und die setzen jetzt immer weiter ein. Das ist im Grunde genommen so das katholische Modell. Bis heute der Papst, der dann sozusagen der Nachfolger irgendwie von Petrus ist, setzt bis heute die Bischöfe und Kardinäle ein. Ein Modell, wo man den Gedanken hat, das hat sich kontinuierlich fortgesetzt. Wir hätten dagegen sicher eine ganze Reihe von Einwendungen zu machen. Schon alleine an diese Frage der Sukzession kann man viele Fragen richten. Vielleicht kommt uns das doch auch ein bisschen zu hierarchisch vor. Wir machen das deswegen aus gutem Grund anders. Das Gegenmodell, habe ich auch kennengelernt, ist das, dass man sagt, die apostolische Nachfolge ist verloren gegangen, definitiv. Das kann man so nicht stehen lassen, wenn man sieht, was das dazwischendurch für Päpste waren. Das waren total gottlose Menschen, das kann man nicht sagen. Das ist jetzt der Nachfolger von Petrus. Es ist einfach verloren gegangen in den Wirren der Kirchengeschichte und jetzt können wir eigentlich gar keine Gemeindeleitung mehr benennen. Das geht einfach nicht mehr. Die Gemeinde kann zusammenkommen, es gibt vielleicht auch diese Funktionen verwirklichen sich irgendwie, aber dass wir jetzt eine Person als Ältesten oder gar Gemeindeleiter benennen, das geht gar nicht. Es gibt auch Gemeinden, die versuchen, so zu leben. Ich glaube, wir spüren, ist vielleicht doch ein bisschen schwierig angesichts all dessen, was wir im Neuen Testament dazu lesen. Und es werden sich ja auch immer informelle Strukturen dann herausbilden. Irgendjemand ist dann vielleicht, ohne dass es benannt worden ist, doch der Älteste. Und ob das so viel besser ist, als wenn man da auch klar darüber spricht in der Gemeinde, kann man bezweifeln. Hier in 1. Thessalonicher 5 zeigt sich ein anderes Modell, andeutungsweise. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat. Dieses Wort anzuerkennen kann man auch anders lesen. Man kann das an nämlich weglassen. Im Griechischen steht da, sagte mir irgendeine Studienbibel, praktisch das Wort wissen. Wir bitten euch, die zu erkennen. Die Gemeinde erkennt die Leute. So wie wir das auch ja in Apostelgeschichte 6 gelesen haben. Die Apostel fordern die Leute in der Gemeinde auf, selbst zu überlegen, wer ist denn zu dieser Aufgabe befähigt und offensichtlich auch von Gott berufen. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld, in diesem Feld der Möglichkeiten bewegen sich die meisten Gemeinden. Und ich glaube, wir haben hier ein aus meiner Sicht sehr gutes Modell, in dem der Ältestenkreis schon überlegt, wer ist denn vielleicht derjenige, der in diesen Kreis mit aufgenommen werden sollte. Aber dann, jedenfalls habe ich es jetzt beim letzten Mal auch sehr positiv so erlebt, ist die Gemeinde auch ein Stück mit aufgefordert, das im Gebet und mit der Frage der Prüfung auch zu begleiten. Diese Modelle, wo man rein das aus der Gemeinde heraus macht, im Sinne einer Wahl, gibt es auch, kenne ich auch aus eigener Erfahrung, kann auch gut laufen, ist aber natürlich auch ein bisschen anstrengend und hat immer so ein bisschen auch das Problem, dass das Ganze so in Richtung vielleicht, ja, wie so eine demokratische Wahl und Politik, wer kandidiert jetzt, ist auch nicht immer so ganz einfach, damit umzugehen. Aber ich glaube, wichtiger als die Frage, wie das Verfahren genau gewählt wird, ist die Frage, wie schaffen wir es, tatsächlich am Ende mit denen unterwegs zu sein, denen Gott diese Verantwortung übertragen hat. Und das sind die Leute, die im Neuen Testament immer mehr mit diesem Begriff Älteste belegt werden. Es gibt so eine ganz wechselvolle Begriffsgeschichte, aber je weiter ihr das Neue Testament lest, je weiter die Zeit geht, desto mehr tritt der Begriff Älteste eigentlich in den Vordergrund, bis hin dazu, dass hier Petrus an die Gemeinde schreibt, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeugen der Leiden des Christus. Also hier benennt sich Petrus selbst auch als Ältester. Und witzigerweise ist das auch bei Johannes am Ende so. Er schreibt im dritten Brief auch mit dem Titel, es schreibt der Älteste. Und als Johannes die Offenbarung dann am Schluss, an den Schluss der Bibel setzt, da sind um den Thron Gottes herum in der Vision 24 Älteste. Also der Gedanke des Ältestenamtes tritt da immer deutlicher hervor und er prägt ja auch bis heute die Gemeinde. Und was sind Älteste? Wir haben jetzt schon ganz viel genannt. Hier sagt Petrus, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Es ist im Kern ein Hirtendienst. Es ist im Kern das, was Jesus selbst als der gute Hirte vorgelebt hat. Und hier werden nochmal alle Gefahren aufgezählt, die Petrus bewusst waren, nicht aus Zwang, gottgemäß, nicht aus Gewinnsucht, bereitwillig, nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder. Hier wird das ganze Spektrum von Leitung nochmal aufgezeigt und dann heißt es so schön, wenn Jesus, wenn der Erzhirte, wie manche Übersetzungen auch sagen, offenbar geworden ist, so werdet ihr den unvergleichlichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ganz interessantes sprachliches Thema hier. Hier werden, weil die Frage ist ja, sind die Ältesten auch die Ältesten im Lebensalter gesehen? Antwort natürlich nein. Das war auch schon damals nicht so. Aber trotzdem heißt es dann hier, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren über. Irgendwie wird hier dieser Gegensatz nochmal aufgemacht und da zeigt sich, es geht nicht ums Lebensalter, aber es geht um die Frage, welche geistlichen Erfahrungen habe ich mit meinem Leben mit Jesus schon gemacht. An einer Stelle im Neuen Testament heißt es, nehmt keine Leute, die ganz neu im Glauben sind. Die haben vielleicht ganz großes Feuer, aber es fehlt noch ein Stück von Erfahrung, von dem, was es bedeutet, als Kind an der Seite dieses Vaters zu bleiben. Und das ist das, was im Kern den Ältestendienst ausmacht. Mit dieser Erfahrung unterwegs zu sein. Die Apostel, als sie da standen vor der Gemeinde in Apostelgeschichte 6, haben gesagt, Leute, wir wissen ganz genau, was unser Auftrag ist. Beten und das Wort Gottes verkündigen. Wir haben einen geistlichen Auftrag. In vielen Gemeinden werden Älteste in einem Umfang durch organisatorische Dinge belastet, dass sie gar keinen Freiraum mehr haben für ihren eigentlichen geistlichen Auftrag. Mir hat es, als ich hier in die Gemeinde kam, ist ja schon ein paar Jahre her, gut gefallen, die Ältesten der Gemeinde zu erleben. Es hat mir nicht alles an dieser Gemeinde, sage ich euch ganz offen, uneingeschränkt gut gefallen. Das wird ja auch jedem anderen so gehen. Aber eins habe ich immer gespürt, die Leute, die hier vorne stehen, die Ältesten der Gemeinde, ich habe so zu mir gesagt, hey, die glauben wirklich an Jesus. Die sind aber wirklich davon überzeugt. Die haben das auch mit ihr, die können das mit einer Glaubwürdigkeit, auch vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen hier vertreten. Ich hätte vielleicht manchmal andere Worte gewählt, aber ich habe gespürt, dahinter, da steht was Echtes dahinter. Und das ist das, wonach sich Gott sehnt, wozu Gott uns alle entwickeln will. Und deswegen ist Ältestendienst vor allen Dingen ein Dienst, der als Hirtendienst uns in diese Richtung bewegt und entwickeln will. Und dann kriegen wir das hin. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Auch vorhin bei dem Bibelvers, habe ich übersprungen, stand es auch schon, am Schluss haltet Frieden untereinander. Dann kriegen wir das hin, hier egal welche Rolle wir in der Gemeinde haben, miteinander im Respekt umzugehen. Und ich sage euch jetzt als Schluss nochmal diese 10 Regeln guten Respekts, über die wir im Februar hier schon mal gesprochen haben. Ich lese sie nur nochmal vor. Jeden Menschen als Gottes Ebenbild sehen. Anderer Meinung sein, ohne zu verteufeln. Das Beste über den anderen annehmen. Nicht unterbrechen, nicht das Gespräch dominieren. Lautstärke begrenzen, vergiftete Begriffe weglassen. Höflichkeit in Wort und Tat gegenüber jedem. Keine Vorurteile. Bei Fehlern entschuldigen, statt die Fehler zu verleugnen. Nicht vorschnell urteilen, zum Umdenken bereit sein. Zusagen einhalten. Das sind so 10 Auslegungstipps zu diesem Satz. Alle aber seid gegeneinander in der Gemeinde mit Demut fest umhüllt. Und so kann das funktionieren. Legt alle Bosheit und allen Betrug ab, sagt Petrus, und seid wie die neugeborenen Kinder begierig auf diese Milch. Petrus war ja dabei, als Jesus das Kind in die Mitte gestellt hat. Und hier kommt das nochmal. Lebt mit dieser Haltung und dann könnt ihr zu ihm kommen. Und dann kannst du dich mit aufbauen lassen als lebendiger Stein in diesem Tempel Gottes. Egal welche Rolle du hier spielst, und es entsteht dieses Haus Gottes, in dem Jesus verehrt wird. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wenn wir uns lieben und vertrauen, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Ich lade euch nochmal neu ein in diesen Raum der Freiheit, wo wir frei vor Gott stehen und wo jeder seine Gabe, seine Berufung, die Verantwortung entdecken kann, die Gott ihm gegeben hat. Ich bin sehr dankbar für die Leitung, die Gott dieser Gemeinde gegeben hat. Und ich möchte folgenden Vorschlag machen. Wir stehen jetzt nochmal auf. Wir beten für die Leute, die in dieser Gemeinde Verantwortung haben. Und während wir beten, kommt das Lobpreisteam nach vorne und nimmt uns dann nochmal mit in diesen Tempel, wo wir vor Gott stehen und gemeinsam diese Opfer da bringen, die Gott sich heute wünscht, dass wir ihm unser Herz hinlegen. Ihr dürft aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde. Und ich danke dir, dass alles, was wir im Neuen Testament über die Gemeinden lesen, all diese Anreden, dass du das auch uns sagst, jedem Einzelnen. Ich danke dir, dass jeder Einzelne hier in dieser Gemeinde dazu beiträgt, dass es die Gemeinde wird, die du dir vorstellst. Ich danke dir dafür, dass du uns als Heilige, als Geliebte, als Berufene siehst. Und ich danke dir für die Menschen, die du hier berufen und mit Verantwortung beliehen hast, diese Gemeinde zu leiten. Und wir alle gemeinsam wollen jetzt nochmal ganz intensiv deinen Segen auf diese Menschen legen. Erfülle sie neu, beschütze sie, belohne sie und gib ihnen deine Weisheit. Und zeig uns allen, an welcher Stelle wir als lebendige Steine hier an diesem Tempel mitwirken und mitbauen dürfen. Herr, und ich bitte dich für jeden, der sich mit dem Gedanken herumschlägt, ist das, gehöre ich da auch dazu? Weiß ich das? Herr, bitte lass, dass niemand heute diesen Raum verlässt und auch niemand den Computer ausmacht, ohne diese Frage für sich geklärt zu haben. Amen.